Sie hören nun den dritten Teil des Artikels Deutscher Bundestag, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Namentliche Abstimmungen. Auf Antrag einer Fraktion oder mindestens 5% der Abgeordneten wird über eine Frage namentlich abgestimmt. Dabei wird bei jedem Bundestagsabgeordneten über in Urnen gesammelten Stimmkarten festgestellt, wie er gestimmt hat. Die Stimmabgabe wird im stenografischen Protokoll vermerkt. Diese Abstimmungsart soll, gerade bei umstrittenen Sachfragen, jeden Abgeordneten zwingen, seine Entscheidung öffentlich darzulegen. Sie dient auch dazu, den politischen Gegner bloßzustellen, weil in Sachfragen von der Fraktionsmeinung abweichende Abgeordnete entweder gegen ihre persönliche Überzeugung fraktionskonform mitstimmen müssen und damit unglaubwürdig erscheinen oder stattdessen ihren eigenen Standpunkt vertreten und damit die inhaltliche Uneinigkeit ihrer Partei demonstrieren. Seit einiger Zeit werden die Ergebnisse solcher Abstimmungen auch im Internet veröffentlicht. Die Verwaltung des Deutschen Bundestages. Die Verwaltung des Deutschen Bundestages unterstützt das Verfassungsorgan mit ihren rund 2600 Mitarbeitern. Sie stellt hierbei die Infrastruktur und Logistik für das Parlament zur Verfügung. Verwaltungstechnisch stellt die Bundestagsverwaltung eine oberste Bundesbehörde dar und steht damit auf einer Ebene mit den Ministerien der Bundesregierung und anderen obersten Bundesbehörden. Sie gliedert sich in 4 Abteilungen. Jede Abteilung ist wiederum in 4 Unterabteilungen unterteilt. Parlament und Abgeordnete. Während der Plenarsitzungen schreiben die Parlamentsstenografen den Wortlaut der kompletten Debatte einschließlich der Zwischenrufe und Abstimmungsergebnisse mit. Unterstützend und im Plenum sichtbar sind die durch ihren dunkelblauen Frack leicht zu erkennenden Saaldiener. Die Bundestagsabgeordneten können aus Mitteln des Bundestages eigene Mitarbeiter einstellen. Ein eigenes Referat betreut die Abgeordnetenmitarbeiter und berät bei arbeitsrechtlichen Schwierigkeiten die Abgeordneten. Wissenschaft und Außenbeziehungen. Den Mitgliedern des Bundestages stehen die wissenschaftlichen Fachbereiche, die in der Abteilung W seit dem 1. Mai 2006 im Zuge einer Verwaltungsreform neu zusammengefasst wurden, zur Verfügung. Die Fachbereiche verfassen Gutachten und stellen ganz im Sinne einer vorausschauenden Politikberatung selbstverfasste aktive Informationen zur Verfügung. Während einer Legislaturperiode werden mehrere tausend Anfragen an die wissenschaftlichen Fachbereiche und oben genannte Informationsdienststelle gestellt. Darüber hinaus bietet der Petitionsausschuss jedermann die Möglichkeit, sich mit Bitten und Beschwerden, das heißt mit Petitionen, an das Parlament zu wenden. Siehe auch Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages. Information und Dokumentation. Von den Fachbereichen wurden am 1. Mai 2006 die wissenschaftlichen Informationsdienste getrennt, deren tragende Säulen die Bundestagsbibliothek, das Parlamentsarchiv, das Referat Sach- und Sprechregister sowie die Pressedokumentation sind. Die Bundestagsbibliothek bietet auch aufgrund einer systematischen Vernetzung mit anderen Bibliotheken in den Ministerien und in Berlin sowie durch Nutzung kostenpflichtiger Datenbanken den Abgeordneten eine hervorragende Voraussetzung zur Beschaffung von Informationen. Mit 1,2 Millionen Beständen und darunter insgesamt 11.000 Periodika, wissenschaftliche Fachzeitschriften, gehört sie zu den wichtigsten wissenschaftlichen Hilfsorganisationen des Bundestages. Das Parlamentsarchiv hält alle Plenarprotokolle und Drucksachen sowie insbesondere die Protokolle der Ausschüsse und sonstigen Bundestagsgremien für eine wissenschaftliche Nutzung bereit. Ferner wird dort das amtliche Handbuch des Deutschen Bundestages sowie das Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages herausgegeben. Das Referat Sach- und Sprechregister stellt die amtlichen Drucksachen und Plenarprotokolle digitalisiert zur Verfügung. Diese Dokumente können seit der 13. Wahlperiode im Internet kostenlos eingesehen werden. Eine weitere Aufgabe ist die inhaltliche Bearbeitung der Dokumentation Stand der Gesetzgebung, in der alle im Bundestag und im Bundesrat eingebrachten Gesetzesvorhaben und deren parlamentarische Behandlung aufgeführt sind. Die Pressedokumentation des Bundestages wertet täglich Zeitungen nach für den Bundestag relevanten Themen aus, hält sie für die Benutzer im Hause bereit und beantwortet Anfragen der Abgeordnetenbüros, der Fraktionen und der Verwaltung. Die Zentralabteilung stellt das administrative und technisch-organisatorische Rückgrat der Bundestagsverwaltung dar. Sie sorgt für die Bereitstellung der personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen, welche zur Durchführung des Parlamentsbetriebes notwendig sind. Der 17. Deutsche Bundestag seit 2009. Sitzverteilung und Vorsitze der Bundestagsfraktionen. Der bei der Bundestagswahl 2009 am 27. September gewählte 17. Deutsche Bundestag ist am 27. Oktober 2009 zusammengetreten. Nach dem amtlichen Endergebnis des Bundeswahlleiters ergibt sich folgende Mandatsverteilung: CDU 194, SPD 146, FDP 93, Die Linke 76, Grüne 68 und CSU 45. Die CDU-CSU-Fraktion wählte am 29. September 2009 ihren bisherigen Vorsitzenden Volker Kauder mit 226 von 235 Stimmen wieder zum Fraktionsvorsitzenden. Ebenfalls an diesem Tage wählte die SPD-Fraktion den bisherigen Bundesaußenminister und gescheiterten Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier mit 126 von 146 Stimmen zum Fraktionsvorsitzenden. Am gleichen Tag hat die FDP-Fraktion einstimmig ihren bisherigen Vorsitzenden Guido Westerwelle wiedergewählt. Noch vor Beginn der Wahlperiode wurde anstelle von Westerwelle, dem die Berufung in die Bundesregierung in Aussicht stand, Birgit Homburger am 26. Oktober 2009 zur Fraktionschefin gewählt. Die Fraktion Die Linke wählte am 9. Oktober 2009 ihren bisherigen Co-Vorsitzenden Gregor Gysi zum Fraktionsvorsitzenden. Es ist noch unklar, ob, wie in der vergangenen Legislaturperiode, eine Doppelspitze gewählt wird oder ob Gysi alleiniger Fraktionschef bleibt. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wählte am 6. Oktober 2009 ihre beiden Bundestagswahl-Spitzenkandidaten, Renate Künast mit 79% und Jürgen Trittin mit 91% der Stimmen zu Fraktionsvorsitzenden. Der Frauenanteil im Bundestag und seinen Fraktionen. Siehe dazu auch: Frauenanteil im Deutschen Bundestag seit 1949. Im 17. Deutschen Bundestag wuchs der Anteil der Frauen unter den Abgeordneten auf 32,8% gegenüber 32,1% im Juli 2009 und 32,5% nach der Wahl 2002. Seit 1998 liegt der Frauenanteil im Bundestag bei gut 30%. Und es kann bis 2009 insgesamt nur von einem sehr geringen Anstieg und einer Stagnationstendenz gesprochen werden. Zuvor stieg ihr Anteil in einem relativ kurzen Zeitabschnitt von 1987 bis 1998 in 4 Bundestagswahlen mit Schritten von jeweils gut 5 Prozentpunkten von 10 auf über 30%. Die zwischen 2001 und 2005 gewählten nationalen Parlamente aller ursprünglichen 15 EU-Mitgliedstaaten vor der EU-Osterweiterung hatten einen durchschnittlichen Frauenanteil von 24,2%, wobei die Quote der einzelnen Länder höchst unterschiedlich ausfiel. Auch deren aktuelle Entwicklung ist höchst unterschiedlich. Während viele Länder Anstiege verzeichnen und zum Beispiel Finnland inzwischen von 37,5% im Jahre 2002 auf 41,5% im Jahre 2007 gesprungen ist, sank in Österreich der Frauenanteil im Nationalrat innerhalb von 2 Wahlen von 33,9% im Jahre 2002 auf 27,3% im Jahre 2008. Mit seinem Frauenanteil von 32,8% nimmt der Deutsche Bundestag weltweit unter den nationalen Parlamenten im Oktober 2009 den 18. Platz ein. Die CSU reduzierte ihre Frauenbeteiligung im Deutschen Bundestag von 9 auf 6 Parlamentarierinnen gegenüber der vergangenen Legislaturperiode und hat mit 13,3% weiblicher Abgeordneter den niedrigsten Frauenanteil aller im 17. Bundestag vertretenen Parteien. Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke sind die einzigen Parteien, in deren Bundestagsfraktionen Frauen mit jeweils über 50% vertreten sind. Geschichte. Geschichtliche Entwicklung. Deutschland hat auf nationaler Ebene keine große parlamentarische oder gar demokratische Tradition wie andere europäische Staaten oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Vielmehr gab es mit Ausnahme des Hambacher Festes 1832 und ersten parlamentarischen Verfassungen in Süddeutschland bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts keine systematischen Bestrebungen nach Parlamentarismus und Demokratie. Ein erstes nach dem allgemeinen Männerwahlrecht gewähltes demokratisches Parlament war die Frankfurter Nationalversammlung, die 1848/49 in der Frankfurter Paulskirche tagte und in der sogenannten Paulskirchenverfassung eine konstitutionelle Monarchie für Deutschland mit starker Stellung des aus zwei Häusern, Staatenhaus und Volkshaus, bestehenden Reichstags vorsah. Eine Fortentwicklung hin zur parlamentarischen Demokratie war hier insofern zu erwarten, als die Krone gegenüber Reichstagsbeschlüssen nur über ein suspensives, also aufschiebendes Veto verfügen sollte. Der Grundrechtskatalog der Paulskirchenverfassung wurde maßgeblich für die zweite und dritte demokratische Verfassung Deutschlands, nämlich die Weimarer Verfassung und das Grundgesetz. Die Paulskirchenverfassung und mit ihr die Nationalversammlung scheiterten jedoch am Widerstand der Fürsten. Bis zur Reichsgründung 1871 gab es daher wiederum kein deutsches Parlament. Der im selben Jahr geschaffene Reichstag wurde zwar in allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt, hatte aber keinen Einfluss auf die Regierungsbildung. Nur Männer besaßen zudem das aktive und passive Wahlrecht. Unmittelbarer Vorläufer dieses Parlaments war der Reichstag des Norddeutschen Bundes seit 1867, der ebenfalls aus allgemeinen, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorging. Demokratisiert wurde die Verfassung des Kaiserreichs unter dem Eindruck der bevorstehenden militärischen Niederlage im Ersten Weltkrieg durch die Verfassungsänderung vom 28. Oktober 1918, mit der eine parlamentarische Monarchie begründet wurde. Die Weimarer Nationalversammlung von 1919 arbeitete nach der Novemberrevolution des Jahres 1918 die erste republikanisch-demokratische Verfassung für das Deutsche Reich aus. Nach dem Inkrafttreten der Weimarer Verfassung fungierte die Nationalversammlung zunächst als Parlament, bis sie schließlich 1920 durch einen neu gewählten Reichstag abgelöst wurde. Das Wahlrecht des Kaiserreichs war 1919 grundsätzlich beibehalten, aber das Mehrheits- durch das Verhältniswahlrecht ersetzt sowie das Frauenstimmrecht eingeführt worden. Mit dem Beschluss des Ermächtigungsgesetzes 1933 endete auch die demokratische Phase des Reichstags. Als Institution blieb er zwar bestehen, verlor aber seine Aufgabe als gesetzgebendes und die Regierung kontrollierendes Organ. Nach der bedingungslosen Kapitulation am Ende des Zweiten Weltkrieges entstand eine parlamentslose Zeit, da die Deutschen keine Hoheitsrechte mehr innehatten. Mit dem Fortschreiten des Ost-West-Konfliktes sahen die drei westlichen Alliierten, die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich, allerdings die Notwendigkeit, einen westdeutschen Staat zu errichten. Am 1. September 1948 nahm der Parlamentarische Rat in Bonn seine Arbeit auf. Seine Aufgabe war die Schaffung eines vorläufigen Grundgesetzes für Westdeutschland. Die Hoffnung auf eine baldige Wiedervereinigung der drei westlichen und der sowjetischen Besatzungszone zerfiel jedoch. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verkündet. Es trat am folgenden Tag in Kraft. Am 7. Oktober wurde die bisherige Ostzone zur Deutschen Demokratischen Republik. Die Einrichtung eines Volkstages – diese Bezeichnung wurde erst relativ spät in Bundestag geändert – mit weitreichenden Befugnissen war im Parlamentarischen Rat im Vergleich zur Struktur des späteren Bundesrates wenig umstritten. Auch die diskutierten Rechte und Pflichten stimmen im Wesentlichen mit denen überein, die der Bundestag heute tatsächlich innehat. Nach der Wiedervereinigung wechselte der Bundestag 1999 im Zuge des Hauptstadtbeschlusses aus dem Jahre 1991 von Bonn in das Reichstagsgebäude in Berlin. Erster Bundestag 1949 bis 1953. Der erste deutsche Bundestag, der am 14. August 1949 gewählt worden war, trat am 7. September 1949 in Bonn zu seiner ersten Sitzung zusammen. Noch vor ihm war der Bundesrat erstmals zusammengekommen. Die beiden legislativen Staatsorgane waren damit konstituiert. Die erste Sitzung wurde von Alterspräsident Paul Löbe geleitet, bis schließlich Erich Köhler zum ersten Bundestagspräsidenten gewählt wurde. Am 12. September wurde Theodor Heuss von der Bundesversammlung zum ersten Bundespräsidenten, drei Tage später Konrad Adenauer vom Bundestag zum ersten Bundeskanzler gewählt. Nachdem Bundestagspräsident Köhler auch die Unterstützung seiner eigenen Fraktion verloren hatte, wurde 1950 Hermann Ehlers zum zweiten Bundestagspräsidenten gewählt. Der erste Bundestag hatte die schwierige Aufgabe, die Folgen von Krieg und Vertreibung durch gesetzliche Maßnahmen in einem erträglichen Rahmen zu halten. Ebenso musste er die gesetzlichen Rahmenbedingungen für ein Wirtschaftswachstum und den Wiederaufbau der Infrastruktur setzen. Wichtige Gesetze waren die zum Lastenausgleich, aber auch die Ratifikation des außenpolitisch wichtigen Vertrages über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Montanunion. Hinzu kamen Beschlussfassungen über das Betriebsverfassungsgesetz, das Wohnungsbaugesetz und das Kartellgesetz, das zum Aufkommen des Wirtschaftswunders beitrug. Auch die Wiedergutmachungsabkommen, die die Bundesregierung mit dem Staat Israel schloss, bedurften der Genehmigung durch den Bundestag. Bereits im November 1949 kam es zu einem Eklat, als der SPD-Fraktionsvorsitzende Kurt Schumacher Bundeskanzler Adenauer als Bundeskanzler der Alliierten bezeichnete und dafür vorübergehend aus dem Bundestag ausgeschlossen wurde. Zweiter Bundestag 1953 bis 1957. Der zweite Bundestag wurde am 6. September 1953 gewählt. Auf seiner ersten Sitzung, die zunächst von Alterspräsidentin Marie-Elisabeth Lüders geleitet wurde, ist Hermann Ehlers wieder zum Bundestagspräsidenten gewählt worden. Auch die Wahl des Bundeskanzlers fiel zum zweiten Mal auf Konrad Adenauer. 1954 war die Wiederwahl von Theodor Heuss zum Bundespräsidenten unumstritten. Nach dem plötzlichen Tod von Bundestagspräsident Hermann Ehlers 1954 wurde Eugen Gerstenmaier dessen Nachfolger. Bei seiner Wahl am 16. November gab es dabei den im Bundestag einmaligen Fall, dass zwei Fraktionskollegen gegeneinander um das Amt des Bundestagspräsidenten kandidierten. Gegen den offiziellen CDU-CSU-Kandidaten Gerstenmaier, der vielen Abgeordneten auch der Regierungskoalition zu kirchennah war, trat der von dem FDP-Abgeordneten Hans Reif vorgeschlagene Ernst Lemmer an und verlor erst im dritten Wahlgang mit lediglich 14 Stimmen Unterschied. Auch der zweite Bundestag musste noch wesentlich für die Konsolidierung des deutschen Staatswesens kämpfen. Auch wenn durch das Wirtschaftswunder viele deutliche Verbesserungen möglich waren, bedurften die wesentlichen Weichenstellungen der Zustimmung des Bundestages. In seine Legislatur fielen die Rentenreform hin zur dynamischen Rente, die Zustimmung zu den römischen Verträgen und zur letztlich scheiternden europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Auch die Tatsache, dass die Bundesrepublik 1955 wieder zum größten Teil souverän wurde und damit außenpolitisch handlungsfähiger wurde, erweiterte die Aufgaben des Bundestages. Schließlich war die Wiederbewaffnung und der Aufbau der Bundeswehr mit dem NATO-Beitritt eine wichtige Entwicklung, die gesetzgeberisch von ihm begleitet werden musste. Hierzu gehört auch der erste größere Umbau des Grundgesetzes mit der Einführung einer Wehrverfassung. Diese Veränderungen erfolgten gegen den starken Widerstand der SPD-Opposition. Dritter Bundestag 1957 bis 1961. Der dritte Bundestag wurde am 15. September 1957 gewählt. Auf seiner ersten Sitzung, die zunächst wiederum von Alterspräsidentin Marie Elisabeth Lüders geleitet wurde, wählten die Abgeordneten Eugen Gerstenmaier wieder zum Bundestagspräsidenten und Konrad Adenauer wieder zum Bundeskanzler. Bei der Wahl des deutschen Bundespräsidenten 1959 fiel die Wahl nach dem Rückzug Adenauers auf den CDU-Politiker Heinrich Lübke, der damit zweiter Bundespräsident wurde. Die Legislaturperiode verlief zunächst ohne große Besonderheiten. 1959 verkündete die SPD jedoch das Godesberger Programm, mit dem sie die Abkehr von einer Klassenkampfpartei hin zu einer sozialdemokratischen Volkspartei vornahm. 1960 erklärte der SPD-Abgeordnete Herbert Wehner, dass die SPD fortan die Westbindung und die Integration in die westeuropäischen Vertragssysteme mittragen würde. Der Bau der Berliner Mauer 1961 fiel mitten in den Wahlkampf. Vierter Bundestag 1961 bis 1965. Auf der konstituierenden Sitzung des am 17. September 1961 gewählten vierten Bundestages, die von Robert Pferdmenges als Alterspräsident geleitet wurde, ist Eugen Gerstenmaier erneut zum Bundestagspräsidenten und Konrad Adenauer zum vierten Mal zum Bundeskanzler gewählt worden. Nach Adenauers Rücktritt 1963 wurde Ludwig Erhard gegen den entschiedenen Widerstand seines Vorgängers neuer Bundeskanzler. Die Wahl des deutschen Bundespräsidenten 1964 verlief dagegen unproblematischer. Heinrich Lübke wurde sogar mit Unterstützung der SPD wiedergewählt. Gesetzgeberisch fielen wichtige Entscheidungen in die vierte Legislaturperiode. Der Vertrag über die deutsch-französische Freundschaft wurde Anfang 1963 noch von Adenauer unterzeichnet und im Bundestag ratifiziert. Sozialdemokraten, Freidemokraten und auch viele Christdemokraten sorgten jedoch dafür, dass ihm eine Präambel vorangestellt wurde, die auf die Verpflichtungen gegenüber anderen westlichen Ländern hinwies. Die Spiegel-Affäre 1962 stellte den Anfang vom Ende der Ära Adenauer dar. Adenauer und sein Verteidigungsminister Franz Josef Strauß führten einen Rachefeldzug gegen das kritische Nachrichtenmagazin. Strauß musste zurücktreten, Adenauer war angeschlagen. Im Zuge der Affäre traten auch alle FDP-Minister zurück. Den Wiedereinstieg der FDP in die Regierung musste Adenauer mit dem Versprechen erringen, 1963 zurückzutreten. Erhards Stil als Kanzler war konzilianter und nachgiebiger als der Adenauers. So ließ er mehr Diskussionen im Kabinett zu. Eine wichtige Debatte, die heute zu den Sternstunden des Parlaments gezählt wird, war die Aussprache über die Verjährung von Morden in der Zeit des Nationalsozialismus. Es obsiegte die Seite derer, die eine de facto Verlängerung der Verjährungsfristen verlangten. Auch die beginnende Entspannungspolitik zum Osten hin war Thema im vierten Bundestag. Fünfter Bundestag 1965 bis 1969. Die Amtszeit des fünften Bundestages, die nach der Wahl am 19. September 1965 begann, war vom Ende der Kanzlerschaft Ludwig Erhards und von der Großen Koalition unter Kurt Georg Kiesinger geprägt. Auf der konstituierenden Sitzung, die von Alterspräsident Konrad Adenauer geleitet wurde, ist Eugen Gerstenmaier erneut zum Bundestagspräsidenten gewählt worden. Nach Erhards Rücktritt 1966 wurde schließlich Kiesinger zum dritten Bundeskanzler der Bundesrepublik gewählt. Erstmals kam die SPD mit Vizekanzler Willy Brandt in die Regierungsverantwortung. Die Wahl von Gustav Heinemann zum Bundespräsidenten 1969 gab schon einen Hinweis auf die sozialliberale Koalition ab 1969. Die für damalige Verhältnisse starke Rezession führte zu einer Regierungskrise, in deren Verlauf im Oktober 1966 die FDP-Minister zurücktraten und Ludwig Erhard nach der Vereinbarung von CDU, CSU und SPD über eine große Koalition zugunsten von Kurt Georg Kiesinger zurücktrat. Auf diese Weise wurde das natürliche Gleichgewicht einer etwa gleichen Stärke von Regierungskoalition und Opposition ausgehebelt. Mehr als 400 Abgeordneten von Union und SPD standen nur noch gut 50 Abgeordnete der FDP entgegen. Zwar nahmen auch die Regierungsfraktionen zunehmend eine kritischere Haltung zur Bundesregierung ein, dennoch entstand eine außerparlamentarische Opposition, APO, die sich aus dem Protest gegen die ihrer Meinung nach undemokratische Große Koalition speiste. Wichtigstes Thema der Großen Koalition war die Verabschiedung der Notstandsgesetze und mit ihr die zweite große Veränderung des Grundgesetzes. Die APO protestierte hier besonders gegen die vermeintliche Möglichkeit eines Staatsstreiches durch gemeinsamen Ausschuss und Bundesregierung, trat aber auch gegen die Verdeckung der Verwicklungen der Elterngeneration in den Nationalsozialismus ein und fand dem ehemaligen NSDAP-Mitglied und nunmehrigen Bundeskanzler Kiesinger ein lohnendes Ziel. Die parteipolitisch zumeist links von der SPD angesiedelte APO protestierte jedoch auch gegen Vietnamkrieg und Kapitalismus. Die Diskussion über die Einführung des Mehrheitswahlrechts, die zunächst sehr wahrscheinlich erschien, erstickte am Widerstand innerhalb der SPD. Weitere wichtige Themen waren die rechtliche Gleichstellung unehelicher Kinder und das Stabilitätsgesetz, das die wirtschaftspolitischen Maßstäbe der Politik der Bundesregierung unterstützte. Auch die Finanzverfassung wurde reformiert. Die Entspannung gegenüber dem Ostblock begann, wurde aber immer wieder von Rückschlägen unterbrochen. Sechster Bundestag, 1969 bis 1972. Der am 28. September 1969 gewählte sechste Bundestag war ein Bundestag der verfassungsrechtlichen Erstanwendungen. Erstmals wurde ein konstruktives Misstrauensvotum und die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers gestellt. Erstmals wurde der Bundestag aufgelöst. Schon der Anfang der Legislaturperiode war von Umbrüchen geprägt. Erstmals koalierten SPD und FDP miteinander. Erstmals wurde die Union in die Opposition gedrängt. Alterspräsident William Borm saß zwar noch der Wahl des CDU-Politikers Kai-Uwe von Hassel zum Bundestagspräsidenten vor, doch schon anschließend wurde mit Willy Brandt erstmals ein Sozialdemokrat ins Kanzleramt gewählt. Der Beginn der Regierung Brandt war innenpolitisch davon gekennzeichnet, den von den Regierenden als MIEF bezeichneten Rest der Ära Adenauer zu beseitigen. Die neue sozialliberale Regierung wollte nach den Worten der Regierungserklärung Brandts in Staat und Gesellschaft mehr Demokratie wagen, das Strafrecht liberalisieren, unter anderem durch Entkriminalisierung von Homosexualität und Gotteslästerung, finanziell schwächer Gestellten mehr Chancen in der Bildungspolitik einräumen, den Sozialstaat ausbauen und den Umweltschutz anpacken. Die wichtigste Neuerung war jedoch ein völlig neues Konzept in der Außenpolitik, die sogenannte Ostpolitik. Willy Brandt gelang es gegen heftigen Widerstand der konservativen Opposition, die Aussöhnung mit der Sowjetunion, mit Polen und mit der Tschechoslowakei voranzutreiben und auch die Beziehungen zur DDR auf eine neue Grundlage zu stellen. Einige Angehörige der Regierungsfraktionen verließen aus Protest gegen diese Politik die Koalition und schlossen sich der Opposition aus CDU und CSU an. Diese versuchte schließlich am 27. April 1972 Bundeskanzler Willy Brandt per konstruktivem Misstrauensvotum durch ihren Fraktionsvorsitzenden Rainer Barzel zu ersetzen. Durch eine später bewiesenen Gerüchten zufolge gekaufte Abstimmung verlor Barzel jedoch knapp das Misstrauensvotum. Schließlich einigten sich Bundesregierung und Opposition auf einen Kompromiss. Der Bundestag beschloss die Ostverträge. Dennoch bestand weiterhin ein Patt zwischen Koalition und Opposition, so dass Brandt am 22. September 1972 die Vertrauensfrage stellte und absichtlich verlor. Bereits einen Tag später löste Bundespräsident Gustav Heinemann den Bundestag auf und schrieb Neuwahlen aus. Das war der dritte Teil des Artikels Deutscher Bundestag aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie.